Micro Europa.
Sounds.
Moderne.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme Will.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu unserer Mikro-Europa-Spezialsendung, in der wir kleine Antworten suchen auf die große Frage nach dem Sinn des Lebens. Am Mikrofon begrüßen euch Veronika Wulff
und Elisa Schwarz. 3 Jahre ist einfach eine wahnsinnslange Zeit. Ich bin ja gerade am Umziehen und da kommen einem gerade beim Packen einfach Sachen in die Hände, wo man denkt, krass, wie war das am Anfang vom Studium? Ich habe zum Beispiel Notizen gefunden von einer Vorlesung, wo ich heute einfach denke, ich würde ganz andere Notizen machen. Ich würde vielleicht die Dinge anders verstehen, vielleicht richtig verstehen, vielleicht aber auch einfach falsch verstehen. Und auf einem Zettel waren einfach nur große Fragezeichen drauf. Und weißt du, ich habe mir schon überlegt, ich stehe jetzt am Ende von meinem Studium, 3 Jahre sind rum. Und was bleibt eigentlich? Bin ich jetzt jemand anderes? Bin ich jemand Neues geworden? Ich weiß nicht genau. Und da ist so eine Unsicherheit, weißt du, was ich meine?
Ja, total. Ich kann das echt verstehen. Ich habe ja auch gerade meine Bachelorarbeit abgegeben. Und wenn man so sein Studium hinter sich lässt, dann hat man so einen kurzen Moment, um zurückzublicken. Und da fragen einen dann auch viele Bekannte und Freunde oder Verwandte, und war es das Richtige für dich? War das das richtige Fach? Hast du etwas gelernt fürs Leben, wie man so schön sagt? Und ich sage dann immer, natürlich habe ich was gelernt fürs Leben, aber ich frage mich immer, woran mache ich das eigentlich konkret fest? Ich lerne ja ständig, nicht nur in der Vorlesung, auch beim Sport zum Beispiel oder beim Einkaufen oder wenn ich mit Freunden zusammensitze. Und das Studium ist ja auch nur ein Teil, ein Lebensabschnitt, der mich meinen Zielen näher bringt.
Weißt du, ich glaube, es gibt auch nicht den Sinn im Leben oder in der Beziehung, im Studium überhaupt. Weißt du, ein Kumpel von mir, wenn der Gitarre spielt, der ist überhaupt nicht ansprechbar. Er geht vollkommen in seinem Hobby, in seiner Tätigkeit quasi auf. Und meine Mitbewohnerin läuft täglich 15 Kilometer. Und ich habe gehört, es gibt Leute, die tatsächlich ihre Freizeit damit verbringen, mit Müll etwas Neues zu schaffen, kreativ zu arbeiten. Und das ist eben auch schwer vorstellbar.
Genau das haben sich übrigens unsere 3 Kommilitonen angeschaut. Nadine Adel, Oliver Lichtwald und Konstanze Ramsberger waren neugierig und haben diese Leute gefragt, warum sie sich ausgerechnet mit Müll beschäftigen.
Früher hat man tatsächlich Dinge produziert, um sie lange zu besitzen, um sie lange auch irgendwo wertzuschätzen.
Das ist der Grundgedanke. Statt wegzuwerfen, das zu verarbeiten, was vorhanden ist.
Wir haben lustigerweise für eigentlich jede Tätigkeit, die es zu tun gibt bei uns, jemanden, der sie wirklich gerne macht.
Bedrucktes Papier, benutzte Plastiktüten, alte Klamotten. All diese Dinge können noch verwendet werden, und zwar bevor man sie aufwendig recycelt. Upcycling, Prä-Recycling, wie man es auch nennen mag, Kreativität ist gefragt. Mit geringem Aufwand verwandeln einfallsreiche Köpfe und geschickte Hände bereits benutzte Materialien in neue, brauchbare und schöne Dinge. PE, Polyethylen. PP, Polypropylen. PET, Polyethylenterephthalat. Millionen sehr langer, ineinander verschlungener Molekülketten. Kunststoff, umgangssprachlich Plastik. Abfallbilanz Stadt Tübingen 2012. 8200 Tonnen Plastik und Sortierreste aus dem gelben Sack. Das sind 37 Kilogramm pro Einwohner. Ende November findet die erste Nacht der Nachhaltigkeit in Tübingen statt. Hier wird gehämmert, gefeilt und geschmolzen. Was sonst im Müll landet, findet wieder Verwendung. Aus Dosen entstehen Kocher, aus Weinflaschen Gläser und aus Plastiktüten CD-Hüllen. Valentin ist einer von 25 Teilnehmern eines Workshops. Das Motto lautet Upcycling.
Das Wort kannte ich bisher noch nicht, aber ich kann mir vorstellen, was es heißt. Dass ich eben das, was ich eigentlich schon weggeworfen habe, wieder herholt und zu was Neuem verwehrt.
Bunte Plastiktüten türmen sich auf dem kleinen Tisch im Gemeindehaus Lamm am Marktplatz. CD-Hüllen sollen daraus entstehen. Leiterin des Workshops ist Susanne Esslinger. Ihre erste Upcycling-Idee für Plastik entstand im Freibad. Die nass gewordene Zeitschrift benötigte eine Schutzhülle. Seitdem hat sie Handytaschen, Tragetaschen und sogar einen Brotkorb aus alten Plastiktüten angefertigt. Ihr Hobby teilt die gelernte Heilkräuterpädagogin mit ihrer Tochter. Doch nicht nur die Freude am Basteln bringt die beiden auf neue Ideen.
Wir sind sehr kreativ und suchen immer wieder neue Wege, um alte Materialien wieder neu aufzupeppen und daraus was Neues zu machen, um es gebrauchen zu können, statt wegzuwerfen.
Veranstaltet wird der Workshop von der Heinrich-Böll-Stiftung. Sie steht für eine solidarische, demokratische und auch ökologische Gesellschaft. Henrike Nah arbeitet in der Geschäftsstelle Stuttgart und erzählt, wie es zu dem Workshop kam.
Die Idee war ja gerade weg vom Vortrag, weg von der Podiumsdiskussion, was zu mitmachen, wo man möglichst viele Leute irgendwie praktisch kreativ involvieren kann. Ich denke, gerade bei so einer langen Nacht bietet sich das einfach an, so ein Format mal auszuprobieren.
Die CD-Hülle ist leicht gemacht. Erst werden zwei Flächen aus den Tüten ausgeschnitten und mit einem Bügeleisen verschmolzen. Dann klappt man die verschmolzene Folie zusammen und legt ein Backpapier hinein. Durch nochmaliges Bügeln verbinden sich die Kanten und es entsteht ein Hohlraum. Valentin gefällt die Idee.
Wir sind sowieso gerade am Weihnachtsbasteln. Wir haben jetzt einen Adventskalender zum Beispiel gemacht für uns gegenseitig alle, wo wir eben CDs für jeden gemacht haben. Und da wäre das natürlich perfekt gewesen, aber ich denke schon, dass das nicht vergessen wird.
Was ihr gerade gehört habt, war das erste von Anton Weberns 6 Stücken für Orchester von 1909, gespielt von der Sächsischen Staatskapelle Dresden unter der Leitung von Subin Mehta.
Und damit herzlich willkommen zu unserem Mikro-Europa-Spezial, wo wir uns gerade quasi mitten im Müll befinden. Genauer gesagt sind wir gerade der Frage nachgegangen, wie eigentlich aus weggeworfenen Plastiktüten neue Dinge entstehen können, zum Beispiel CD-Hüllen.
Im zweiten Teil des Beitrags Materialmetamorphose hören wir, was es eigentlich mit den Papierpilzen, denen wir immer wieder in der Uni begegnen, auf sich hat und dass Müll eigentlich nur Materie am falschen Ort ist.
Papier. Hergestellt entweder aus pflanzlicher Faser, vor allem Holz, oder aus Altpapier. Pro-Kopf-Verbrauch an der Universität Tübingen 2012 knapp 6 Kilogramm Recyclingpapier. Das sind insgesamt 36 Millionen Blatt.
Das ist eigentlich so der Grundgedanke, mit dem wir angefangen haben, den allersinnlosesten Teil der Umweltverschmutzung erstmal zu beseitigen, und das ist einfach Verschwendung.
Klaus Oehler und Philipp Beuchel gründeten 2012 zusammen mit zwei Mitstudenten Papierpilz, ein Prä-Recycling-Projekt. Die Idee, das Papier vor dem Recycling wiederzuverwenden. Philipp Beuchel erläutert.
Dass man diesem Papier, was so wie es ist, noch verwendbar ist, nämlich einseitig, direkt ohne groß Aufwand zu betreiben, Nutzen zuführt.
Ich habe einen ziemlich hohen Schmierpapierverbrauch, weil ich Mathematik studiere und halt Übungsaufgaben rechnen muss. Und das Papier, habe ich relativ früh festgestellt, muss man nicht kaufen, sondern das kann man einfach neben den Kopierern abchecken, so wo riesige Stapel von Fehlkopien liegen.
An zahlreichen Kopierern an der Universität Tübingen stehen mittlerweile hölzerne Papierpilz-Sammelbehälter. Die nur einseitig bedruckten Blätter fassen die Papierpilze mit einer Spiralbindung zu A4- oder A5-Blöcken zusammen. Alte Müsli-Verpackungen oder Kalenderblätter dienen als Umschlag. So entsteht ein persönlicher, kreativ gestalteter Schreibblock, der gegen Spende zu erwerben ist. Für die Papierpilze ist das Abfallaufkommen eher auf ein Organisationsproblem zurückzuführen.
Wir haben ja diesen Schlagsatz sozusagen: Müll ist Materie am falschen Ort.
Wir nehmen das, was manche nicht mehr brauchen, was aber jetzt nicht Abfall im Sinne von Unrat ist, und versuchen es den Leuten zur Verfügung zu stellen, die es eben gebrauchen. Genau in diesem Sinne gilt eben dieser Satz, dass dieses Schmierpapier eigentlich nur am falschen Ort ist und nicht das falsche Zeug.
Es geht ihnen nicht um wirtschaftlichen Profit. Sie wollen die Idee verbreiten und Umweltbewusste in anderen Städten anregen, Ähnliches zu beginnen. Mit Rat und Tat stehen die Papierpilze gerne zur Seite.
Es ist uns wichtiger, dass die Natur was davon hat. Und am meisten hat die Natur davon, wenn in Tübingen Tübinger Schmierpapier wiederverwendet wird und in Bamberg Bamberger Schmierpapier und in Jena Jena Schmierpapier. Und am allermeisten hat sie natürlich davon, wenn jeder einfach sein eigenes Schmierpapier erstens weniger produziert davon und zweitens dann selber wiederverwendet.
Die Initiative stößt auf positive Resonanz. Es gibt viele Interessenten für die bunten Schreibblöcke. Firmen spenden und die ersten Geschäfte stellen die Schreibblöcke zum Verkauf aus. Hedwig Okschewalla, die Umweltkoordinatorin der Universität, unterstützt den inzwischen gemeinnützigen Verein. Beim Gründerslam in Reutling stellten die Papierpilze ihr Geschäftskonzept öffentlich vor. Die überzeugten Zuhörer wählten sie auf den dritten Platz. Zu ihrem Erfolg zählen bislang rund 120.000 verwertetes Blatt Papier. Das sind etwa 1.200 Schreibblöcke. Baumwolle, Gossypium, aus der Familie der Malvengewächse. Ein Drittel aller Kleidungsstücke weltweit bestehen aus Baumwollfaser. 14 Altkleidercontainer in Tübingen, Ausbeute 2012, 90 Tonnen Altkleider. Das sind pro Einwohner 1 Kilogramm Altkleider oder 5 Hemden. Straßensammlung und Kleidermüll noch nicht mitgerechnet.
Ich wünsche mir so eins für meine Arbeit, also ein bisschen länger,
ja,
als Schlüsselbund, wo mein Name drauf steht.
Und dann würde ich es erstmal mit meinem Namen probieren. Also erstmal, und ja, dann würde ich so auch fragen, ob ihr das gefällt. Und dann würde ich dann nochmal einen Auftrag.
Genau, lassen. Welchen Stoff hätten Sie denn gerne?
Darf ich den? Also einfach die hier so rumstehen? Oder?
Ja.
Das sind ja alle.
Genau, die oder die.
Ah ja, okay, gut.
Und was nicht geht, ist der rote.
Okay, ja, ist nicht schlimm.
Und der grüne, weil das ist so ein Kurzamt.
Okay. Ich schau mal.
Ja, okay.
Hin und wieder kommen Kunden mit Sonderwünschen in den Laden. Hauptsächlich aber setzt Barbara Binder ihre eigenen Ideen um. Röcke im orange-grünen Retromuster, bunte Mäppchen oder Kinderkleidung in verspielten Farben. Die Kleinunternehmerin fertigt Einzelstücke aus noch gut erhaltenen Stoffen. Ihren Laden in der Tübinger Pfleghofstraße hat sie Sratje getauft. Das ist holländisch für Schätzchen. Die kleinen Schätze verkauft und fertigt die Tübingerin auf knapp 30 Quadratmetern. Hinter der Verkaufstheke steht das Herzstück, eine moderne Industrienähmaschine. Hiermit bringt Barbara Binder ausrangierte Krawatten, Bettwäsche oder alte Kittelschürzen neu in Form.
Warum soll ich ein Herrenhemd wegschmeißen,
das nichts hat. Da ist ein Rückenstück so groß, dass ich eine Kinderhose draus machen kann. Wenn ich unterhalb der Ärmel abschneide, kriege ich entweder einen Damenrock oder einen Kinderrock raus. Wenn ich die Ärmel abschneide, kriege ich aus den Ärmeln 2 Kosmetiktäschchen.
Aus alt, mach neu. Für die Tübingerin ist dies selbstverständlich.
Das hat heute alles so schöne Namen wie Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Für mich ist das Vernunft. Ich komme auch aus einer Familie mit 5 Kindern. Ich habe selber 5 Kinder. Ich habe gelernt, dass man nichts sinnlos verschwendet, dass man Essen nicht in Müll kickt, dass man Dinge wiederverwertet, Dinge weiterverarbeiten kann, weitergeben kann, dass es einfach nicht glücklich macht, wenn man immer nur kauft und wegschmeißt.
Glücklich macht Barbara Binder, wenn sie ihr vollgestopftes Lager betritt. Hier inspirieren sie die gesammelten Stoffe und Kleidungsstücke zu neuen Werken. Ihr nächstes Projekt, Gürteltaschen aus alten Jeanshosen.
Ich finde es gut, dass man wieder versucht, von dem zu leben, was man auch selber produziert, dass man auch wieder die Wege kennt. Also, dass man nicht nur handelt mit etwas, was ein anderer hergestellt hat.
In ihrem Laden bietet sie auch Schmuckstücke von anderen Gleichgesinnten an. Der Trend hin zum selber Produzieren kann ein Gemeinschaftserlebnis oder auch eine lehrreiche Erfahrung sein.
Ja, dass man sich wieder zusammen hinsetzt und was strickt. Dass man sich trifft zum Nähen. So dieses Erleben, dass man was zustande gebracht hat, dass es auch Mühe gemacht hat, dass man sich auch Gedanken machen musste über die unterschiedlichen Wege, wie man da hinkommt und die Befriedigung, wenn es dann tatsächlich geklappt hat.
Bei Barbara Binder hat alles geklappt. Das kleine Geschäft läuft, die Stammkundschaft wächst und die Aufträge reißen auch nicht ab.
Von wegen wertloser Müll. Warum man nicht immer alles gleich wegschmeißen muss und wie viel Sinn für manche Leute tatsächlich in einer leeren, dreckigen Plastiktüte steckt, erklärten euch Nadine Adel, Oliver Lichtwald und Konstanze Ramsberger.
I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree. Sing da 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 dee da 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 dee da da. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy. And everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, just another lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all
yellow lemon tree.
Weißt du, manchmal hätte ich auch Lust, einfach mit dem Auto durch die Gegend zu fahren und mal was ganz anderes zu machen, was Verrücktes.
Apropos verrückt, warst du nicht mal Fallschirmspringen, Veronika?
Ja, doch. Das war auch ein bisschen verrückt, aber einfach ein Wahnsinnserlebnis. Wenn du da im freien Fall runterfliegst, dann schaltest du komplett ab. Der Alltag ist dann irgendwo ganz weit weg.
Krass, kostet viel Überwindung, oder?
Ja, also es macht vor allem Spaß, aber natürlich kostet es auch Überwindung, wenn, als ich da vor dieser geöffneten Luke in dem Flugzeug saß oder vielmehr hing, ich war schon halb draußen, meine Füße haben schon von unten das Flugzeug berührt und nur mein Tandempartner hat sich innen noch festgehalten. Und dann zu sagen, los, und er lässt dann los, das kostet schon ein bisschen Überwindung.
Und wie genau läuft es dann ab? Du fliegst da runter und dann öffnet sich der Fallschirm und...
Ja, nachdem du losgelassen hast, überschlägst du dich erst einmal, also machst quasi so ein Salto und checkst auch überhaupt nicht mehr, wo ist oben, wo ist unten. Und dann fliegst du erstmal im freien Fall mit 200 km/h der Erde entgegen, Bauch voraus. Und ja, und dann zieht er irgendwann den Fallschirm und dann gondelst du noch so eine Weile durch die Gegend.
Und bei euch ist alles gut gegangen?
Ja, mein Tandempartner meinte noch so, wow, das hättest du sehen sollen. Und ich habe ihn gefragt, was denn, war es so schön? Und er meinte nur, naja, der Fallschirm ist nicht gleich aufgegangen. Und ich sag so zu ihm, musstest du mir das jetzt sagen, während wir noch in der Luft sind? Aber es ist alles gut gegangen.
Boah, mutig, würde ich echt nie machen.
Naja, also Mut ist für mich eigentlich, also Überwindung gehört dazu, klar, aber... Für mich ist so eine spontane Aktion, die in ein paar Minuten vorbei ist und einfach Spaß bringen soll, nicht so richtig mutig, wie zum Beispiel eine Entscheidung zu treffen, die dein Leben verändern kann. Mhm. Das ist für mich eigentlich wirklich Mut.
Ja, würde mich mal interessieren, was der Rapper Rich Black dazu sagen würde. Weil der ist nämlich genau vor 3 Jahren von Georgia nach Tübingen gekommen, hat quasi seine Zelte abgebrochen, um hier seinen Traum als Rapper mit seinem Unternehmen Brand New Entertainment zu verwirklichen. Das ist eben auch mutig.
Ja, auf jeden Fall. Seine Songs nimmt er übrigens im Tonstudio im Apple-Haus auf. Hinter diesen Graffiti-Fassaden des Jugendhauses dort träumt nicht nur er von einer erfolgreichen Zukunft in der Musikszene. Das Motto lautet dort From Rags to Riches, also vom Tellerwäscher zum Millionär. Mikro-Europa-Reporterin Tara Charey hat den 29-jährigen Rapper dort bei einer Aufnahmesession getroffen.
Ich heiße Rich Black, ich komme aus Atlanta, Georgia in den USA und bin 29 Jahre alt.
Rich Black treffe ich im Studio des Apple-Hauses. Er befindet sich inmitten einer Aufnahmesession und arbeitet gerade an einem neuen Song. Der kräftige Rapper ist mit seinem weißen T-Shirt und seiner Baggy-Hose ganz in Rot gekleidet. Um ihn herum sitzen einige Menschen, die sich angeregt unterhalten und Getränke verteilen.
Meine Musik ist sehr vielseitig und hat verschiedene Stilrichtungen. Mit meiner Musik kann ich der Welt verschiedene Szenarien und Seiten präsentieren. Von meiner Straßenseite zu der verliebten Seite, emotional und nicht emotional. Daher ist alles, was ich mache, vielseitig.
Rich kam vor knapp 3 Jahren nach Deutschland, um mit seiner Musik Erfolg zu haben.
Ich kam nach Deutschland, um den Menschen zu zeigen, dass ich amerikanische, deutsche oder afrikanische Musik unabhängig von der Kultur zusammenbringen kann und dass ich diese Musik in Amerika spielen lassen kann, da es niemand zuvor getan hat.
Steven bearbeitet Richs Musik am Mischpult. Das macht er aber erst seit kurzem. Wie findet er den amerikanischen Rap-Künstler?
Mir gefällt besonders an der Zusammenarbeit, dass ich immer was zu tun habe. Durch Rich kriege ich sozusagen mehr Aufgaben wieder, wo ich abmischen kann, aufnehmen kann, wo ich einfach was zu tun habe. Ja, es ist einfach sehr interessant auch abzumischen nach einem anderen Stil.
Rich Black ist jedoch nicht nur Rapper, sondern auch Unternehmer.
Mein Unternehmen ist Brand New Entertainment und hat seinen Sitz in Europa. Ich habe vor ungefähr einem Jahr mit ein paar Leuten damit angefangen und jetzt befinden wir uns auf dem Weg zum Erfolg. Ich bin davon überzeugt, dass Brand New Entertainment mit meiner Vision die Welt mitreißen kann.
Eine seiner Hauptaufgaben ist im Moment, bundesweite Party-Events zu organisieren. Das bedeutet, er ist nicht nur Hype-Man in den Clubs, sondern auch Entertainer, Impresario und Organisator von Sponsoring und Shuttleverkehr.
Im Moment betreiben wir Eventmanagement. Wir veranstalten Events und wir veröffentlichen auch Mixtapes und Musik. Diese beinhaltet Künstler wie Edo MC, Dan Flows, Black Flow und Rich Black.
Zum Team von Rich Black und Brand New Entertainment gehört auch der deutsche Rapper Dan Flows. Für ihn ist die Musik entscheidend.
Wenn ich zusammen mit ihm Songs mache, versuche ich auch echt immer ans Limit zu gehen, weil was Flow angeht, was Melodik angeht und auch seine Stimme,
ist er halt auf einem sehr hohen Level und da muss man einfach dann sich mit ihm messen und das macht mir persönlich als Künstler einfach Spaß.
Dan Flo sagt, das Wichtigste bei Brand New Entertainment sei die Arbeitsteilung.
Teamwork makes the dream work ist ja auch unser Motto und das merkt man halt immer wieder. Weil zum Beispiel Events, darum kümmert sich Rich, um die Musik kümmert sich hauptsächlich Diego, also Edu und es ist alles sehr gut aufgeteilt bei uns, jeder hat so seinen Job und gerade wenn wir Events haben und so, ist immer besser, wenn mehrere Leute Promo machen als nur einer beispielsweise, genauso wie bei Musikvideos etc.
Mit Rich Black zu arbeiten bedeutet für ihn, gemeinsam rund um die Uhr an der Musik und am Konzept zu feilen.
Ich bin ein Macher, Rich ist ein Macher, wir alle sind Macher und deswegen sind wir auch alle bei Brand New Entertainment und deswegen sind auch einige nicht mehr ein Teil von uns.
Die gemeinsamen Veranstaltungen in unterschiedlichen Städten Deutschlands kommen bei den jungen Leuten gut an. Grévy Mai ist ein französischer Rapper aus Tübingen. Er ist immer dabei, wenn Rich Black und sein Team mit dem Shuttlebus in die angesagtesten Clubs, Poolpartys etc. fahren, auf denen sie unter anderem sogar Auftritte haben.
An den Events gefällt mir ganz gut, dass die jeden Monat immer irgendwas organisieren, sei es in Stuttgart oder woanders, das ist mal was Gutes. So was gibt es ja in Tübingen also selten, deswegen finde ich es ganz gut.
I know you wanna make it big, but ask yourself, will you work for it? I know we all have talent, but will you work for it? You know what it is. I do it for my family, I do it for my kids.
Well, I'm in Tübingen.
Tübingen ist eine Universitätsstadt. Wieso sollte ich nicht hierher kommen? Es ist eine Stadt mit vielen Studenten. Hier gibt es Menschen in meinem Alter oder etwas jünger, die viel offener sind als woanders. Zum Schluss bemerkt er noch, wieso ich den Hörern empfehle, sich mit uns zu befassen und ihre Energie in unsere Projekte zu stecken, weil wir authentische Musik haben. Wir haben authentische Menschen in unserem Team. Außerdem, Teamwork makes a dream work, Cross-Promotion. Und an die Hörer gerichtet, ergänzt er freudig, fügt mich auf Facebook unter Brand New Entertainment Europe hinzu und seid gespannt auf mein Mixtape No Emotion und die Dokumentation Germany Saved My Life, die am 28. November veröffentlicht werden.
Ich verlasse das Studio gegen Mitternacht. Rich Black strahlt eine Power aus, die beeindruckt. Von ihm und Brand New Entertainment werden wir mit Sicherheit in Zukunft mehr erfahren. Halten wir also die Augen offen. Und noch was, ein Motto ist hängen geblieben.
Teamwork makes the dream work.
Alles ist möglich.
Tara Sharay über den amerikanischen Rapper Rich Black, der gerade in Tübingen versucht, mit seiner Musik und seinem Unternehmen durchzustarten. Eine kleine Hörprobe gibt's jetzt hier bei Mikro Europa.
Bottle after bottle, we done made it, let's be honest. Got my whole team with me. Everybody be fresh in there. Smoking on, smoking on, smoking on. What you call that there? Throw your hands up in the sky. If you're working, ladies, go and find a guy. Start twerking. Bounce your ass, bounce your ass. Come on stage and shake some. Put that arch up in your back. Go ahead, girl, and break some. I like the foreign girls with a big booty. Discriminate, yeah, I love booty. If you got an ass, go and shake it fast. They're right, they're right, they're right, they're right. We got that guala, 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 guala. Bottle after bottle, bottle, bottle after bottle, bottle. We made it, yeah. We made it, yeah. We got that guala, 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 guala. Bottle after bottle, bottle after bottle. You know it's part of time, brand new in them building. So you know it's part of time, brand new in them building.
So you know it's party time, brand new in the building. So you know it's party time, everybody on the floor. All of y'all say yo, got Kush pills and coke. Time to crank the show, got a team with me for show. Pop bottles of mo, we deep in all my shows. Toured around the globe. Oh, we turned up, that right, that right. Burning on this perp, so high, so high. We made it to the top, how we get so fly? Now they ask a question, how we get so high? We got that wada, 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 bottle after bottle, motto after motto, motto. We made it, yeah. We made it, yeah. We got that wada, 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 bottle after bottle, motto after motto, motto. We made it.
Micro Europa.
Micro Europa.
Uruks, Rakumai.
Was war das denn, Elisa? Das war ein kleiner Vorgeschmack auf unseren nächsten Beitrag. Hannes ist eigentlich Erzieher, aber manchmal streift er eben auch als Ork mit anderen Fabelwesen durch die Wälder.
Ganz ehrlich, was macht das denn für einen Sinn, als Monster im Wald herumzurennen?
Ja, ich würde es wahrscheinlich auch nicht unbedingt in meiner Freizeit machen. Aber weißt du, warum eigentlich nicht? Muss denn immer alles im Leben Sinn machen, bei der Arbeit, beim Hobby, überall?
Nee, eigentlich nicht, da hast du recht. Man muss ja auch mal entspannen, ein Eis essen gehen oder feiern gehen. Also einfach mal so richtig unproduktiv sein.
Ja, genau, sehe ich auch so. Also ich habe auch irgendwie manchmal das Gefühl, dass diese ständige Sinnsuche, eben auch beim Hobby, quasi eine Schattenseite ist von unserer Leistungsgesellschaft. Weil man ständig effektiv sein muss, funktionieren muss, alles muss perfekt sein, wie in so einer Plastikwelt.
Ja, das habe ich auch gedacht, als ich meine Bewerbungen geschrieben habe. Selbst bei den Hobbys macht man sich Gedanken, soll ich das jetzt angeben oder nicht? Am besten sollte man ja sogar bei den Hobbys zeigen, wie teamfähig, ausdauernd und ehrgeizig man ist. Darüber macht sich Hannes bestimmt keine Gedanken, wenn er sein Ork-Kostüm trägt. Aber was treibt ihn eigentlich an?
Ja, genau das haben sich unsere Mikro-Europa-Reporterinnen auch gefragt. Das Ganze nennt sich Live-Action-Roleplay und ist ziemlich beliebt, vor allem bei Fantasy-Fans, wie du dir wahrscheinlich denken kannst. Nadja Büchler und Isabel Krummrein waren dabei, wie sich Hannes Schritt für Schritt in einen blutrünstigen Ork verwandelt.
Uruks, Rakumwai. Push du, Gru, was machst du da? Du läufst mir viel zu gerade. Wenn du mit mir sprechen willst, dann geh in die Knie los. Runter mit dir.
Was willst du?
Auf deine Knie.
Warum soll ich auf die Knie?
Weil diese Welt uns gehört, weil ich der Herr dieser Welt bin und du nur ein Schändling, der hier rumläuft.
Ah, wer bist du?
Die Uruks, das Ushtarak Bashurak.
Garst, der Ork, kämpft mit seinem Ork-Clan um die Herrschaft über die Welt. In unserer Welt ist der knapp 2 Meter große Hühne ein Erzieher namens Hannes. Aber in seiner Freizeit lebt er für das Live-Action-Roleplay, kurz LARP. Menschen aller Schichten, aller Altersklassen treffen sich auf sogenannten Conventions und schlüpfen in die Rollen von Rittern, Elfen, Orks, Zombies oder anderen Fabelwesen. Sie erleben Abenteuer, lösen Rätsel und kämpfen in Schlachten für ihre Ziele.
Bei dem Ork ist es erstmal so, dass Umziehen und Schminken und Ausrüstung an mich dranhängen, das dauert tendenziell ungefähr 1 Stunde. Das heißt, allein da habe ich dann schon diesen Übergang. Dann, ich meine, ich komme dort an, ich baue als Hannes das Zelt auf und dann gehe ich irgendwann ins Zelt rein und komme dann als Gars aus dem Zelt raus. Ukrat Pustuk Flagit, das heißt, dann geht mir alle aus dem Weg, ich habe keine Zeit für euch.
Wie aus dem Fantasy-Roman Herr der Ringe wirkt er. Seine gigantische Lederrüstung ist gespickt mit Kriegstrophäen. Mit seiner riesigen Schwertlanze und dem grimmigen Ork-Gesicht wirkt er tatsächlich furchteinflößend. Die Kostüme werden mit viel Liebe zum Detail hergestellt. Jeder einzelne Charakter wird genauestens ausgearbeitet und mit einer eigenen Geschichte versehen. So wird eine ganz neue Realität geschaffen. Selbst eingefleischte Laber bekommen da eine Gänsehaut.
Ich bin als Mensch vors Tor von dem Ork-Lager gegangen und bin davor gestanden und habe verlangt, einen Ork-Clan zu sprechen. Und mir war die ganze Zeit bewusst, wir spielen das hier und das ist alles hier unser Urlaub, unsere Freizeit. Und trotzdem sind 2 Orks rausgekommen, dann waren es plötzlich 5, dann waren es plötzlich 7 und dann bin ich plötzlich in der Mitte von 12 Orks gestanden und mir ist wirklich, ich habe echt gemerkt, mein Herz schlägt mir bis zum Hals hoch. Ich habe echt gemerkt, Hilfe, jetzt geht's aber los hier.
Auch die Studenten Konstantin und Oliver geben sich in ihrer Freizeit dem LARP hin. Konstantin ist im klassischen Fantasy-LARP unterwegs. Er zieht mit einem Söldnertrupp durch die Lande. Oliver hingegen verwandelt sich in den heruntergekommenen Landsknecht Beringer. Der gönnt sich nach einem langen Tag gerne mal einen Becher Miet in der Taverne.
Die letzten Abenteuer waren sehr, sehr erfolgreich in finanzieller Hinsicht, vielleicht nicht in aktiver Hinsicht. Nun saßen wir in der Taverne, haben schön gefeiert und irgendwann gesellte sich halt eine Dirne zu uns und fing an, ihre Künste feilzubieten. Wir waren ja auch nicht gerade abgeneigt von dem Gedanken. Nun hatten wir viele Golddublonen, viele Silbermünzen, aber halt nicht so wenig, aber kein Kleingeld. Und wir konnten die Dirne ja nicht fragen, ob sie uns Geld wechselt. Also waren wir im Grunde viel zu reich für diese Dirne.
Auf den Conventions spielt jeder seine Rolle nach eigenen Fähigkeiten und Vorlieben. So ist es auch bei der Dirne, die ihre Fähigkeiten für ein paar Münzen anbietet. Diese Dienste führt sie natürlich nicht aus, denn es ist ja alles nur ein Spiel. Jeder wählt seine Rolle so, dass sie die eigenen Fähigkeiten nicht übersteigt.
Im Vergleich zu mir als Privatperson kommen meine Charaktere öfters mit Fesseln oder Handschellen oder sowas in Verbindung. Einfach nur, weil die so ein bisschen draufgängerisch unterwegs sind und dann ab und zu ruhig gestellt werden müssen. Und dafür habe ich mir dann mal ein Wochenende Zeit genommen und geübt, wie ich Handschellen mit einer Haarnadel öffnen kann. Und seitdem kann der sich dann des Öfteren einfach aus solchen Gesellschaften dann etwas früher verabschieden.
Zur Vorbereitung einer Convention gehört das Erlernen von Kampffähigkeiten genauso dazu wie das Erlernen eines Instrumentes. So sitzt auch der Landsknecht Beringer gerne mal mit seiner Dulzimmer abends am Lagerfeuer. Vor allem die Winterzeit nutzen die LARPer zur Vorbereitung für die kommenden Großveranstaltungen. Denn die Conventions sind hauptsächlich im Sommer.
Winterzeit ist Bastelzeit, das heißt, die Charaktere, die ich aktuell bespiele, werden nochmal überarbeitet. Also die Klamotten werden nochmal angezogen. Wo drückt's, wo zieht's, wo muss ich was ausbessern? Wenn ich an meiner Ork-Klamotte dran sitze, ist die Lochzange mein bester Freund, weil der besteht zu 90% aus Leder, also zumindest die Unterklamotte. Und jedes Stückchen Leder will eben mit dem anderen verbunden werden. Das muss zwar so aussehen, als ob es ein primitiver Ork mit seiner nicht ganz so ausgefeilten Handwerkskunst gemacht haben könnte, aber im Endeffekt muss es auch so gut halten, wie ich das eben brauche, wenn ich da mich ins Getümmel stürze.
Nicht nur die Gestaltung der Charaktere ist aufwendig, sondern auch die Organisation einer LARP-Veranstaltung. Zahlreiche freiwillige Helfer verwandeln eine gewöhnliche Wiese in eine mittelalterliche Kulisse. Autoren schreiben die komplizierten Geschichten, damit die bis zu 7000 Teilnehmer für ein paar Tage in eine andere Welt eintauchen können. Alexander Poser vom Trollverein Tübingen hat damit Erfahrung.
Solche Organisation von Events sind immer schon auch sehr zeitraubend. Je größer natürlich eine Veranstaltung ist, desto mehr Organisation hängt dahinter. Müssen vielleicht Locations gebucht werden, müssen Versicherungen gecheckt werden. Diese Locations werden natürlich auch möglichst so gewählt, dass man möglichst nah dran ist. Ansonsten versucht man natürlich, je nachdem, was für ein Plot gedacht ist, tut man natürlich auch dann entsprechend die Location möglichst so buchen, dass es zusammenpasst. Und dass man dort letztlich die Sachen auch so durchführen kann, dass sie einfach von der Atmosphäre, von der Stimmung und vom ganzen Rundherum einfach gut rüberkommen und einfach Spaß machen.
Cause I know we're tracking it wrong.
Live-Action-Roleplay, darum geht es hier gerade bei Mikro Europa. Was das Besondere daran ist und was die Teilnehmer daran so fasziniert, das erfahrt ihr jetzt.
Es geht beim Rollenspiel nicht darum, dass der Einzelne sich verwirklicht. Es ist vielmehr ein Zusammenspiel, bei dem der Teamgedanke sehr wichtig ist. Erst dann entwickelt das Abenteuer eine Eigendynamik und wird nie langweilig. Das ist das Besondere am LARP.
LARP ist für mich das bisschen Abtauchen in eine andere Welt, eine Rolle spielen und einfach was anderes erleben wie im Alltag.
In unserer Gesellschaft wird das oft belächelt. Einige sprechen von Realitätsflucht. Für Außenstehende mag es befremdlich wirken. Für Konstantin hingegen ist es eine Möglichkeit, sich selbst herauszufordern.
Ich glaube, belächelt trifft es ganz gut, weil viele Leute eigentlich nur sehen, okay, die ziehen sich komisch an und gehen irgendwie in den Wald oder auf eine Wiese und machen dann irgendwas, was man nicht versteht. Um was es mir beim LARP eigentlich mehr geht, ist persönliche Auslebung oder ja, Ausprobieren von Grenzen, also von körperlichen Grenzen, psychischen Grenzen. Die Außenwirkung ist meistens so, dass es wird nicht verstanden, um was es geht. Man muss es mal gesehen haben. Es ist auch ganz schwer, es jemandem, der nichts damit zu tun hat, beizubringen oder anschaulich zu machen, was den Reiz ausmacht.
Für LARPer ist ihr Hobby keine Flucht aus unserer Welt, sondern ein Ausgleich zum Alltag. Auch Hannes sieht sein Hobby viel mehr als Urlaub von sich selbst.
Der Unterschied zwischen Urlaub und Flucht ist ganz einfach. Wenn ich fliehe, dann denke ich in dem Moment einfach nicht daran, dass ich zurückkomme. Und wenn ich Urlaub mache, dann weiß ich definitiv, das ist auf eine Zeit begrenzt und ich komme danach wieder und ich habe danach hier wieder eine Aufgabe. Ich glaube nicht, dass es Realitätsflucht ist, sondern dass es Realitätsurlaub.
Was reizt die Rollenspieler am LARP? Woraus schöpfen sie die Motivation für stundenlange Vorbereitung einer Convention? Dies lässt sich nicht nur durch den Spaß am Spiel beantworten. Viele profitieren von den Veranstaltungen nicht nur, während sie dort sind. Sie sammeln Erfahrungen, die ihnen auch im Alltag helfen.
Ich habe gemerkt, man wird selbstsicherer, weil man meiner Meinung nach im LARP mehr Lebenserfahrungen sammeln kann. Klar, es ist alles nur ein Spiel, aber die Gefühle und die Emotionen sind echt. Der Stress ist echt, wenn man in eine Konfliktsituation gerät. Man hat selbst im normalen Leben, ich jedenfalls, eigentlich selten Situationen, in denen man in solche Konflikte gerät. Und man lernt viel über intermenschliches Zusammenspiel oder Zusammenarbeit.
Viele reizt am LARP die Möglichkeit, Dinge auszuleben, die in der Realität nicht möglich sind. Sie bekommen die Chance, neue Seiten an sich zu entdecken und auch mal mit gesellschaftlichen Normen zu brechen.
Das fängt im Kopf an bei Sachen, die ich so als Erzieher oder als Privatperson mir nicht erlauben würde, wie zum Beispiel Rassismus oder Sexismus irgendwie an der Tagesordnung als ersten Punkt zu haben. Solche Sachen. Oder eben auch einfach, wenn wir jetzt mal von dem Org ausgehen, einfach mal wirklich die direkte Gewalt.
Urux, Rakumvai, Ushtugnajorim Inras, Ushtarak Pashrak. Akan, wenn du zurückgehst in deine Stadt, zu deinen Najori, zu deinen Menschen, dann kannst du ihnen sagen, die Uruks wissen, dass sie die Herren sind und ihr habt es auch zu wissen und ihr habt euch so uns gegenüber zu verhalten.
In den Schlachten um die Weltherrschaft ist es natürlich unvermeidlich, dass Charaktere verletzt oder sogar getötet werden. Wenn selbst die alten Methoden des Medikus wie der Adalas nicht mehr helfen können, stirbt der Charakter. Dann kann sich der Spieler schon bald mit einer neuen Rolle wieder ins Getümmel stürzen.
Wenn man mehrere Tage so ein Kostüm trägt, da fragt man sich doch schon, wer bin ich eigentlich?
Und wenn ja, wie viele?
Ja, genau. Aber im Ernst, haben Hannes, Konstantin und Oliver nicht eigentlich mehrere Persönlichkeiten?
Aber hat nicht eigentlich jeder mehrere Persönlichkeiten? Also an welchem Punkt in meinem Leben bestimme ich jetzt, das bin ich für den Rest meines Lebens, das ist das, was mich auszeichnen soll, was ich bin als Persönlichkeit. Ich weiß nicht, vielleicht kann man sowas erst sagen, wenn man tatsächlich am Ende seines Lebens steht und zurückblickt und dann tatsächlich die Frage für sich beantwortet. Dann sitzt man im Altersheim und zählt die letzten Stunden.
Meinst du? Muss ich mir das nicht eigentlich schon vorher überlegen, was mich als Person ausmachen soll, also während ich lebe? Wozu gehe ich denn zum Beispiel im Bioladen einkaufen? Warum studiere ich Kulturwissenschaft und nicht Jura? Und wieso will ich mal Kinder haben?
Ja, eigentlich ist Persönlichkeit ja auch ein Prozess.
Du entwickelst dich im Prinzip ständig weiter bis ans Ende deines Lebens. Du machst Fehler, änderst vielleicht die Einstellungen, die Leute, mit denen du umherziehst, vielleicht auch dein Lebensziel, deine Studienplanung. Im Prinzip ist alles ein ständiger Prozess.
Mhm. Jeder ist der Architekt seines Lebens, heißt es auch in Nikolai Buschs Hörstück »Und irgendwo leichten die Lachse«. Dort wird die Frage gestellt, welche Bedeutung das Erlebte am Ende des Lebens hat und was man sagen kann über einen, der der Welt nichts zu sagen hatte.
Und irgendwo leichten die Lachse.
Und irgendwo leichten die Lachse. Und irgendwo leichten die Lachse.
Kurz vor dem Hirninfarkt.
Man kann vielleicht gar nicht sagen, wie ein Mensch war.
Man kann vielleicht gar nicht sagen, wie ein Mensch war, bevor er nicht gestorben ist.
Denn ein Profil entsteht allein im Kampf. Er kämpfte nicht. Deshalb hatte er keines. Kurz vor dem Hirninfarkt. Sie redeten. Er verschwitzte sein weißestes Hemd.
Konversation war ihm peinlich, wenn es ihm war, als ob sie gelänge.
Schon in seiner Kindheit
versteckte er sich, um gefunden zu werden.
Schon in seiner Kindheit hat man an ihm Spiel und Ernst verwechselt.
Schon als Kind
war er ein in den Armnehmer, ein an die Brust Drücker,
ein über den Armstreichler.
Und seine Mutter
sah viel fern. Sie hatte gern die Welt im Haus.
Und sein Vater
war ein arbeitsloser Grenzwächter. Und an der Universität lehrte man ihn, das Hohe zugunsten des Breiten abzuwerten. Und an der Universität studierte er Architektur. Und später dachte er in Fassaden. Später musste er am Grundriss scheitern. Später sah man ihn aus seinen Skizzen kleine Hasen falten. Wieder später verdiente er gut.
Doch kam er in die Verlegenheit,
sich ein ehrliches Glücklichsein trotz seines guten Verdiensts nicht mehr leisten zu können. Jetzt nach dem Studium schrumpfte seine Perspektive auf Brennpunktgröße.
Jetzt nach dem Studium lebte er ein Leben, ohne ein Leben entworfen zu haben.
Und seine erste
nannte er Zirkuspferd. Und sie ihn Dompteur.
Und immer im Showprogramm
dressierte Gefühle.
Und sie nahm ihn ernst.
Aber er nahm sie ernster.
Und im Urlaub am Strand
sah er sich gedanklich den Sand sortieren.
Und die Urinale auf der Männertoilette
erinnerten ihn an den weiblichen Schoß. Und manchmal
schien sie aus Freude so zerstört.
Ja, manchmal sprach er ihre Worte wie Flusen beiseite.
Und am Sonntagabend sagte er, sie beide könnten morgen länger schlafen, dann in das Café an der Ecke gehen.
Denn er hatte ihr den ganzen Montag gekauft.
Und am Montagmorgen
stahl er ihr so ökopathetisch den Milchschaum mit dem Strohhalm aus der weißen Tasse. Und am Montagmittag
trank sie Coca-Cola am Nullpunkt.
Und am Montagabend
hatten beide sich ausgezahlt und berührten sich unter Niveau. Noch in der Nacht vom Montag auf den Dienstag
war da zweimal gestaltlose Nacktheit. Noch in der Nacht vom Montag auf den Dienstag fiel er die Treppe hinauf.
Und irgendwo leichten die Lachse.
Irgendwo leichten die Lachse, dann starben sie.
Thank you.
Und irgendwer fragte,
wenn man das Falsche perfekt macht, wird man dann perfekt falsch?
Und irgendwann
betrog er sie nicht aus Trieb, sondern aus Profit,
den er keinem anderen gönnte, weil er sich selbst keiner wirklich gönnte.
Den er keinem anderen gönnte, weil er sich selbst keiner wirklich gönnte.
Und überhaupt
schrieb er viel besser, wenn sie ihn verließen. Und überhaupt
vergaß man sich, bevor man sich erinnern konnte.
Und dann nahm er sich eine Pause von sich selbst. Und in dieser Pause
ging er weg von sich und fand sich nie wieder.
Aber im Mai kam wieder Geld rein. Aber im Juni war es wieder weg. Und seine Nächste interessierte sich auch sehr für Kultur. Und sie trug ihre Brille, wie Frauen sie tragen, die sich sehr für Kultur interessieren. Und sie sprach von Dingen, die Frauen sprechen, die sich sehr für Kultur interessieren. Landschaftsbilder fand sie pervers. Sein Schreiben nannte sie Prostitution. Seine Briefe impotent unheroisch. Aber Reklamheftchen hatte sie alle. Seine Übernächste sagte, du wärst mein Traummann, wärst du ein anderer. Und was sie hier tun würden, hier draußen auf dem See, hat sie gefragt. Vielleicht etwas Gutes bedeuten, hat er dann gesagt. Zu genau diesem Zeitpunkt die wohl beste Antwort auf alle ihre Fragen. Zur Lebenshälfte wirkte er etwas verhaltensauffällig.
Etwas verhaltensauffällig.
Verhaltensauffällig.
Zur Lebenshälfte erstarb sein Geist an zu viel Gerede. Zur Lebenshälfte
stellte er sich die Frage, was bedeutet alles?
Was bedeutet alles? Jetzt, in der Mitte, sah man ihn beinahe hängen wie ein Kunstwerk. Aber irgendwo hatte er etwas zurückgelassen,
um einen Grund zu haben, noch einmal zurückzukehren.
Und ein Therapeut empfahl, schreiben Sie doch darüber. Und er schrieb darüber. Und nichts änderte sich. Und sein rekonvaleszentes Grinsen interpretierte man als Geistesstörung. Und in einem Zug erklärte ihn der Schaffner für ungültig. Und seine Texte, Atteste, er schrieb sich krank und ging bald trotzdem wieder arbeiten. Kurz vor dem Hirninfarkt, Das Gefühl,
dass im Kopf das meiste geklärt.
Dass im Kopf das meiste geklärt.
Dass das Leben aber trotzdem woanders ist.
Dass das Leben aber trotzdem woanders ist. Kurz vor dem Hirninfarkt, wo geht's hier jetzt geradeaus?
Wo geht's hier jetzt geradeaus?
Fragte da jemand. So kurz vor dem Hirninfarkt, er trug schon nur noch graue Kittel. Er war jetzt bloß noch Inhalt ohne Ausdruck. Er war jetzt der, der nur vorüberging. Er fiel beim Sprechen schon lange nicht mehr in die Worte. Er erklärte die Glorifizierung des Beschäftigtseins für beendet. Er erkannte, dass die Seele außen war. Er fing an, alle Kunst zu hassen. Er zog sich alle Zähne, weil sich die Löcher nicht mehr füllen ließen. Er las bei Musil:
Man solle kein Fertigsein heucheln, wo man es selbst nicht war.
Man solle kein Fertigsein heucheln,
wo man es selbst nicht war.
Wo man es selbst nicht war. Er hörte auf,
etwas, das er nicht hatte,
das er nicht hatte,
Menschen zu geben, die es nicht wollten,
die es nicht wollten.
Er hörte auf,
etwas, das er wollte, von Menschen zu erwarten,
die es nicht hatten.
Er begriff, dass das Wort Zufall keinen Inhalt hat. Er verstand, dass das Ganze ein einziges Mal war. Er gewann Interesse an sich selbst,
weil alle anderen es verloren hatten.
Alle anderen es verloren hatten. Er sah im Internet das Video einer Katze, die ein Hai-Kostüm trägt und
auf einem Staubsaugerroboter sitzend eine kleine Ente durch die Küche jagt.
Er begriff, dass genau das und nichts anderes das Leben ist. Er schlug mit einem Hammer dreimal auf sein Smartphone. Er lachte aus voller Überzeugung, weil er es nicht mehr nötig hatte zu lachen. Kurz vor dem Hirninfarkt:
Man kann vielleicht gar nicht sagen, wie ein Mensch war.
Man kann vielleicht gar nicht sagen, wie ein Mensch war.
Ein Hörbuch von Nikolai Busch. Es sprachen Ralf Siebelt, Sabine Volk und Aaron Fruth.
Das war Mikro Europa Spezial mit einem kleinen Gedankenspaziergang durch die Welt der großen Fragen. Jetzt geht es weiter mit dem Uniradio.
An der Technik war wie immer Oliver Lichtwald. Die Redaktion führte Ulrich Hägele und am Mikrofon verabschieden sich Elisa Schwarz
und Veronika Wulff.
Wir wünschen euch noch einen schönen Restsommer und bis bald im Oktober.
Dancing, shouting, flying to the moon. Don't have to worry, 'cause I'll be come back soon. And we build our castle in the skies and in the sand. Design a home world, ain't nobody understand. Understand.